Hast du schon mal Durst gehabt? So richtig Durst gehabt? Ich habe ja so 3 Monate, wo ich noch in Australien gewohnt habe, die 3 letzten Monate, wo ich in Australien gewohnt habe, habe ich angefangen zu joggen. Ich gemerkt habe, ich muss irgendetwas machen. Wirst auch älter, auch wenn man jung ist. Das ist irgendwie, das geht halt einfach so. Und habe dann festgestellt, ja, ich muss etwas machen und habe wirklich angefangen zu joggen. Und so mein Ziel war, ich hatte so meine Runde, wo ich immer joggen bin und die ist so 5 Kilometer lang. Und mein Ziel war immer, die Runde zu machen, ohne zu laufen, sondern einfach immer rennen. Gleich wie schnell, einfach rennen. Und mindestens einmal in der Woche, wenn es geht, zweimal in der Woche. Und wir haben gewohnt in den Baulkham Hills und Hills bedeutet Hügel. Sprich, meine Runde ist auch schön anstrengend auf und ab gegangen. Und nach diesen 5 Kilometern bin ich immer sehr durstig heimgekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem, dass ich dann daheim wieder angekommen bin, ist, ich bin zum Wasserhahn, habe mir das Glas Wasser gefüllt und das Wasser einfach mal hintergeschlätzt. Und das ist immer so ein wunderschöner Moment gewesen, wenn ich dann endlich das frische Wasser konnte trinken. Und es hätte in dem Moment nichts Besseres gegeben als Wasser. Hättest du jetzt nicht müssen kommen mit einem Cocky oder mit einem Fanta oder irgend so etwas Süßes. Das wäre nicht gegangen. Nein, ich habe Wasser wollen. Weil Wasser löscht Durst. Und das ist auch eine Geschichte, die wir heute anschauen miteinander von einer Frau, die Durst hat. Ohne dass sie es eigentlich wirklich richtig weiß. Es ist die Frau am Brunnen in Samaria. Und es ist ein relativ langer Dialog. Heute ist irgendwie der Sonntag, wo wir viel Text miteinander anschauen. Es sind 30 Verse, die wir miteinander werden anschauen. Sind wir parat? Also komm, wir fangen doch gerade an. Johannes 4, Vers 1 bis 9. Ich habe es extra auch auf eine Folie da, dass ihr mitlesen könnt. Dann geht's einfacher. Genau. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Und wenn du jetzt die Karte auf der letzten Seite oder in deiner Bibel die Karte anschaust, wirst du feststellen, ja, das musst. Wenn du von Judäa nach Galiläa willst und nicht einen riesen Umweg machen willst, dann geht es durch Samaria durch. Die Bedeutung von Samaria werde ich noch etwas genauer erklären. Dann kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken? Da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Und das stimmt, die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Es gibt 2 Beobachtungen aus dem Text, wo wir münd verstehen, dass wir die Tiefe von dem Dialog, wo jetzt dann kommt, wirklich können fassen. Und zwar erstens hat es eine Zeitangabe in dieser Bibelstelle. Es steht zur 6. Stunde. Man muss wissen, die Juden haben angefangen zu zählen von der Stunde, wenn morgen die Sonne aufgegangen ist. Das war die 1. Stunde gewesen. Das ergibt die 6. Stunde ist so um den Mittag herum, wenn die Sonne am höchsten steht. Das ist insofern relevant, weil was macht eine Frau am Mittag in der brennigen Sonne ganz alleine am Brunnen beim Wasser holen? Zu dieser Zeit war das Leben noch viel sozialer gewesen, als wir heute das kennen. Du hast alles in Gemeinschaft gemacht. Das war immer ein Miteinander gewesen. Wenn du bist go Wäsch machen, hast du das miteinander gemacht. Du bist miteinander vom Dorf, bist miteinander an den Fluss gegangen und hast deine Kleider miteinander gewaschen. Du hast Kinder zusammen erzogen. Das war eine Dorfangelegenheit. Du hast zusammen gekocht, du hast zusammen gegessen und du bist ganz sicher miteinander am Morgen zum Brunnen gegangen, zum Wasser holen und bist miteinander wieder zurückgegangen. Was macht also schon nur die Zeitangabe und dass die Frau alleine war, sagt auch sehr viel aus über die Frau. Die hat nämlich die Mühe vom Wasser holen zur Mittagsstunde auf sich genommen, nur um nicht müssen mit dem Rest vom Dorf sein. Also die Frau war ein Outcast, die war ausgestoßen, die hat ihr Leben nicht in Gemeinschaft gelebt mit dem Rest vom Dorf, was eigentlich völlig normal wäre gewesen. Wir werden wahrscheinlich später im Text noch sehen, wieso genau, dass sie dann ein Aussenseiterin war. Aber stellt euch das mal vor. Was für ein seelischer Schmerz die Frau muss gehabt haben, dass sie so etwas auf sich nimmt. Das ist ja für uns Schweizer schwer vorstellbar, aber wir sind ja, meine Frau und ich haben ja 3 Jahre in Australien gewohnt. Und als wir am Anfang angekommen sind, haben wir etwa 30 Minuten Fussweg vom nächsten Einkaufsladen gewohnt. Also von unserem lokalen Brunnen, wenn du so willst. Und wir haben das genau ein einziges Mal gemacht, dass wir zur Mittagsstunde sind einkaufen. Und dann mit diesen Einkäufen, die 30 Minuten wieder heimgelaufen sind, in der prallen Sonne in Australien. Das haben wir genau ein einziges Mal gemacht. Weil das ist einfach anstrengend. Du kommst daheim an, du bist pflotsch, nass, hast das Gefühl, du seist 4 Stunden in den Bergen rumgelaufen mit einem Esel auf dem Rücken. So fühlst du dich, wenn du daheim ankommst. Du bist einfach nur K.O., pflotsch, nass. Das macht niemand, wenn du nicht musst. Also die Frau war ein Outsider. Das ist die erste Beobachtung, die Zeitangabe. Sagt sehr viel aus über das Leben dieser Frau. Und das Zweite ist, Jesus redet mit dieser Frau. Für uns ja irgendwie selbstverständlich und normal, das ist nichts, was uns schockiert. Was wir nicht verstehen oder nicht wissen, ist, dass zu dieser Kultur hat es sehr viele Grenzen gegeben oder Sachen, die du nicht machst als Jude. Gesellschaftliche Normen. Und dass Jesus mit dieser Frau redet, bricht etwa so jede einzelne gesellschaftliche Norm, die zu dieser Zeit war. Erstens, als Jude redest du nicht mit einem Samariter. Weil Menschen von Samaria, das sind dreckige Menschen. Die leben nicht nach dem Gebot. Und wenn du mit denen Umgang hast, dann wirst du selber schmutzig und dreckig. Und Jesus fragt die Frau für Wasser. Und logisch ist die Frau völlig konsterniert, versteht die Welt nicht mehr, schaut um, passiert das wirklich? Red der mit mir. Erstens ist er ein Jude und zweitens ist er ein Mann. Zu dieser Zeit hast du als Mann nicht mit einer Frau geredet, die du nicht kennst. Das ist die nächste gesellschaftliche Grenze, wo Jesus einfach überschritten hat und mit dieser Frau redet. Und Jesus macht das nicht einfach nur zum Provozieren und zum Regelbrechen, weil Regelbrechen gerade so schön ist. Sondern Jesus hat ein Ziel und er hat einen Grund, wieso er das macht. Und wir werden später sehen, er macht das, weil er die Frau von ganzem Herzen liebt. Darum ist es ihm gleich, dass da gesellschaftliche Normen sind, weil er ein Interesse an dieser Frau hat, weil er die Frau erreichen will, überwindet er Hürde um Hürde um Hürde. Und die nächste Norm, die er bricht, ist, ein Jude würde nie und nimmer aus einem Gefäß trinken, wo ein Samariter vorher gebraucht hat. Weil du machst dich unrein durch das. Du darfst nachher nicht mehr in den Tempel, du darfst nicht mehr in die Gegenwart Gottes. Also, das würde nie und nimmer ein Jude machen. Also, schon nur, wie die Geschichte anfängt, mega interessant. Und wirklich, eigentlich stimmt der Titel schon. Jesus besucht eine kontroverse Person. Ist eigentlich gar nicht falsch, weil der Dialog, der jetzt sich entfaltet, ist sehr kontrovers. Und das entgeht uns manchmal ein bisschen, weil wir den kulturellen Hintergrund nicht wissen. Jetzt wissen wir ihn, oder? Jetzt wissen wir alle, okay, das ist ein sehr kontroverses Gespräch, das jetzt entfaltet. Und auch ein lustiges Gespräch auf eine Art. Und wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Und zwar geht es weiter im Vers 10 bis 26. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Danke für die Information, auch die Viecher haben zu dem Brunnen ausgeschlabbert. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns dann alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Müsst euch den Dialog mal vorstellen. Und irgendwie haben wir jetzt das Gefühl, das macht nicht sehr viel Sinn, wie die miteinander reden. Oder Jesus sagt, Frau, gib mir jetzt trinken. Die Frau sagt, wieso redest du mit mir? Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du ihn für Wasser fragen. Die Frau sagt, du hast ja nichts zum Wasser rausholen. Und dann sagt er, ja, ich meine nicht das Wasser, sondern ich meine das lebendige Wasser. Dann sagt die Frau, gib mir das Wasser. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Was hat das eine mit dem anderen zu tun in diesem ganzen Dialog? Irgendwie ist da ein Riesen rumgehüpfen und dann kommt die Frau mit theologischen Konzepten und fängt vom Jakob an reden und vom Brunnen, wo er gebaut hat, bist du jetzt grösser als der. Und dann das Interessante, Jesus sagt zu ihr, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Wahrheit. Sagt er, ja, du hast 5K und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das ist der Grund, wieso die Frau als Aussenseiterin gelebt hat. Weil sie nicht den gesellschaftlichen Normen gelebt hat. Und jetzt würdest du eigentlich erwarten, dass die Frau wie nennst du das? Eine Erkenntnis hat oder ein Schockmoment. Stellt euch mal vor, es kommt ein Mensch, den du nicht kennst. Du hast 3 Wörter mit dem geredet soeben. Und der sagt dir so etwas Persönliches aus deinem eigenen Leben. Wie würdest du reagieren? Was würdest du sagen? Ich meine, ich würde sagen, woher weißt du das? Wer bist du? Das habe ich noch niemandem gesagt. Das kannst du gar nicht wissen. Was ist los mit dir? Was macht die Frau? Die sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Wo soll man denn Gott anbeten? Ist ihre Reaktion auf die persönliche Offenbarung? Und ich möchte mit euch heute so 4 Hauptpunkte herausarbeiten. Und der erste ist, Jesus stillt Durst. Wenn du dir die nächsten 3 nicht kannst merken, ist nicht so schlimm. Der Punkt ist ganz, ganz besonders wichtig. Jesus stillt Durst. Und wenn er zu dieser Frau kommt und sie will gerne das lebendige Wasser haben, sie sagt, ja, hey, gib mir das Wasser, gib mir das lebendige Wasser. Würden wir ja erwarten, oder wir als gute Evangelisten würden jetzt sagen, okay, so läuft es, geh auf deine Knie, tu ein Gebet sprechen, bitte um Vergebung von deinen Sünden und nimm Jesus in dein Leben auf, dann hast du das lebendige Wasser. Jesus macht das nicht. Jesus sagt, hol deinen Mann. Weil Jesus sieht die Frau und weiss, die Frau hat Durst. Sie dürstet. Und er will ihr das lebendige Wasser geben. Im 1. Moses 1, 26 steht, dass wir erschaffen sind in Gottes Ebenbild. Dass wir eine Reflexion sind von ihm. Und ich glaube, was Gott dort gemacht hat, ist, er hat in uns ein Herz erschaffen, wo nach ihm dürstet. Wo nach Gott dürstet. Wenn du so willst, kannst du es auf eine sehr poetische Art und Weise sagen, wir alle haben ein gottförmiges Loch in unserem Herz, wo danach dürstet, gefüllt zu werden. Auf das wir ein erfülltes und wahrhaftiges Leben haben. In der Antike war die Philosophie, wie du zu dem erfüllten Leben kommst, wenn du genug Willen hast in deinem Leben. Wenn du nur genug fest willst, genug Disziplin erarbeitest in deinem Leben, dann wirst du zu dem Mensch werden, wo erfüllt lebt, wo angekommen ist, wo nicht mehr Durst hat, wenn du so ausdrücken willst. Wir heute in der Postmoderne sagen, ja, vergiss den Willen, du musst es ausleben, du musst Gefühl. Gefühle sind der Weg zum wahren Glück, zum wahren Erfülltsein. Wenn du ein erfülltes Leben haben willst, dann gib alles deinem Inneren einfach Raum und mach, was du machen willst. Oder? Das ist so ein bisschen, vor allem unter uns Jungen, ist das die Philosophie zum wahren Glück. Du musst deine Gefühle ausleben. Wie du dich fühlst, ist, wer du bist. Das Problem von diesen beiden Herangehensweisen ist, keine tut das effektive Problem lösen. Wir haben weder ein Willensproblem noch ein Gefühlsproblem, wir haben ein Herzensproblem. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, das dürstet nach Gott, nach Erfüllung. Und Jesus kommt und sagt zu dieser Frau, willst du das lebendige Wasser? Sie sagt, ja, ich will. Was sagt er? Bring deinen Mann. Weil Jesus sieht, die Frau hat Durst und hat das Loch probiert, mit Männern zu füllen. Darum sagt Jesus, hol deinen Mann. Um ihr zu zeigen, du hast ein Loch in deinem Herz, das du mit Männern füllst. Der erste hat es nicht gebracht, der zweite war nicht genug gut gewesen, der dritte ist gestorben, wir wissen jetzt nicht, was passiert ist. Sie ist bei ihrem sechsten Mann und probiert immer noch das Loch in ihrem Herzen auszufüllen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, liebe Frau, du hast Durst. Du dürstest. Und probierst deinen Durst mit falschen Sachen zu füllen. Woher gehst du, wenn du Durst hast? Holst du dir deinen Sinn, deinen Lebenszweck aus deinem Wohlstand? Wenn du Durst hast, gehst du wieder mal online und schaust dein Bankkonto an und freust dich über die vielen Nullen, die du siehst. Und dann hast du wieder getrunken für ein Willi, nur dass du dann später wieder Durst hast. Ist es die Beförderung, wo du darauf wartest? Und wenn du sie dann bekommst, tut es dir ein Willi lang gut und du fühlst dich erfüllt, nur dass du dann ein paar Momente später wieder merkst, ich brauche wieder eine Beförderung, ich muss wieder befördert werden. Irgendjemand muss doch sehen, dass ich genug gut arbeite. Sieht dann niemand, dass ich in dieser Firma der Einzige bin, der so richtig reinknüllt? Ist es vielleicht die Anerkennung, die du gerne hättest, um das Loch in deinem Herz zu füllen? Willst du einfach nur von deinem Chef hören, dass du der Beste bist? Willst du es von deinen Kindern hören, dass du die grösste Mama bist, die je über die Erde gewandelt ist? Was willst du hören? Womit was probierst du, das Loch in deinem Herzen zu füllen? Woher gehst du, wenn du Durst hast? Und ich glaube, das ist etwas, was du für dich selber jetzt ausmachen musst, was du herausfinden musst und herausspüren, okay, wo gehe ich her, wenn ich Durst habe? Und das ist etwas, du wirst es sehr schnell herausfinden. Weil es ist nämlich etwas, wo du das Gefühl hast, erfüllt dich, nur um nachher später herauszufinden, dass du gleich wieder Durst hast. So wie normales Wasser, wenn du es trinkst, für einen Moment den Durst stillt, nur dass du später wieder Durst hast und wieder gehst zu dieser Quelle her. Und Jesus kommt und sagt, liebe Frau, ich bin die Quelle vom ewigen Leben. Wenn du mich hast, brauchst du nicht mehr die Anerkennung von Männern. Jesus stillt Durst. Jetzt gibt es da innen ja, wie ich, ein paar Menschen, die das lebendige Wasser schon seit sehr klein kennen. Oder ich bin in einer Kirche aufgewachsen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Glauben lebt, wo mir Jesus von Anfang an vorgestellt hat als die Quelle vom lebendigen Wasser. Das ist etwas, mit dem bin ich gross geworden. Und ich glaube, in dem innen gibt es auch einen Punkt zum Mitnehmen für uns. Hör nicht auf trinken von dem Wasser. Wie ein Verdurstender nicht geht, das Glas nimmt, als Maul setzt, ein Schlückchen nimmt und wieder herstellt und wegläuft. Nur, dass er dann in einer Woche oder so wieder kommt und wieder geht trinken. Nein, ein Verdurstender geht zu dem Glas, schüttet das Ding ab, so viel wie nur geht. So sollen wir umgehen mit dieser Quelle vom lebendigen Wasser, so viel wie nur geht. Hör nicht auf trinken. Macht es zur Routine. Geht immer wieder an die Quelle. Geht immer wieder an die Quelle und trinkt. Und wie geht das jetzt miteinander, fragt ihr euch vielleicht. Einerseits ist es Wasser, das lebendig ist und wo du nachher nie mehr Durst hast. Und andererseits ist es eine Quelle, die man immer wieder davon konsumieren soll. Wie geht das miteinander? Oder? Das ist ja irgendwie ein Gegensatz. Und ich glaube, das ist mit der Rettung genau so. Es ist ein Gegensatz. Erstens ist es ein Moment, eine Entscheidung, die du musst treffen musst. Wo die lebendige Quelle zum ersten Mal in dich hineinkommt, wo du erlebst, dass du jetzt ein Kind Gottes bist und dass du das Herzensloch zum ersten Mal gefüllt hast. Errettung ist ein Moment und zweitens ist es ein Prozess. Nachdem, dass du zum ersten Mal zu dieser Quelle gegangen bist, ist es etwas, das immer weitergeht. Es hat mal jemand gesagt, Christsein ist nicht ein 100-Meter-Sprint, sondern Christsein ist ein Marathon. Und wie Errettung der erste Moment ist, wo du anfängst zu laufen, ist der Rest von deinem Leben der Marathon, wo du nicht mehr aufhörst zu laufen. Und genau so sollst du mit dieser Quelle vom ewigen Leben umgehen. Dann der zweite Punkt, den ich mit euch herausarbeiten möchte, ist, Jesus ist geduldig. Habt ihr gesehen, wie geduldig Jesus mit dieser Frau ist? Wie er sich Zeit nimmt, hersitzt. Wie er einen Alltagsgegenstand braucht, um ein Gespräch anfangen, das die Frau wird verändern bis in alle Ewigkeiten. Und wie er, die Frau ist ja sehr schlüpfrig, oder? Sie weicht immer wieder aus, geht weg, oder? Und er kommt und sagt, willst du das lebendige Wasser haben? Sagt sie, fängt sie von Jakob an reden. Der Brunnen hat Jakob gemacht, bist du grösser als Jakob? Und er ihre Schuld aufzeigt und ihren Durst offenbart, kommt sie mit der Frage hinein, wo sollst du Gott anbeten? Oder die ist mega schlüpfrig, die will immer ausweichen. Und einfach so als Nebenfrage, machen wir das manchmal auch? Brauchen wir Theologie manchmal ein bisschen wie ein Schutzschild, um das Wort Gottes nicht persönlich werden? Oder? Jesus ist extrem persönlich, er will das Herz von dieser Frau hergehen. Aber die Frau nimmt immer wieder theologische Konzepte und Fragen als Schutzschild und probiert wie das nicht an sich hergehen zu lassen, herkommen lassen. Funktioniert das? Und meine Frage ist vielleicht auch an dich heute Morgen, wie liest du deine Bibel? Wenn du die Bibel aufschlägst, nimmst du automatisch dein theologisches Schutzschild für und probierst den Text zu verstehen und das möglichst intellektuell heranzugehen, obwohl unser Gott so ein persönlicher Gott ist, der zu dir persönlich reden will, der zu deinem Kern her will. Oder schaffst du es, die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, Gott, red du zu mir, red du zu meinem Herz. Ich bin parat für deine persönliche Nachricht für mich heute Morgen. Das ist ganz eine andere Herangehensweise, oder? Und Jesus ist mega geduldig mit dieser Frau. Obwohl sie immer wieder ausweicht, hat er Geduld und schafft an dieser Frau. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir von Jesus einfach eine dicke Scheibe abschneiden von dieser Geduld. Liebe Eltern, habt Geduld mit euren störrischen Kindern. Wenn ihr das Gefühl habt, die müsstet schon lange begriffen haben, die müsstet schon lange das und dieses machen und sie checken zum Machen zu wie nicht, haben Geduld. Weil das Leben ist nicht ein 100-Meter-Sprint, das ist ein Marathon. Oder auch wenn du dich selber anschaust, wie siehst du dich selber? Bist du ungeduldig mit dir selber? Auch dort, hab Geduld, bist geduldig. Lass Jesus arbeiten, an dir persönlich, lass ihn persönlich werden mit dir. Und dann ist es ein Prozess, der ein Leben lang wird Frucht tragen. Okay, der dritte Punkt ist, Jesus verändert. Und zwar radikal. Und das sehen wir nämlich, wie es weitergeht nach dem Dialog. Geht es weiter im Vers 27 bis 30. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du? Oder was redest du mit dir? Weil sie haben sich ja langsam an Jesus gewöhnt. Sie wissen, okay, Jesus ist da irgendwie ganz anders unterwegs, als wir das würden ahnen. Er ist irgendwie etwas ganz Spezielles. Der macht einfach alles anders. Darum haben sie gar nicht erst hinterfragt, sondern haben einfach erst mal geschaut, okay, was macht Jesus jetzt da? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und dort wird jetzt schnell der Vers 39 anhängen. Dort steht, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Jesus verändert radikal. Stellt euch das vor. Die Frau, die ein Aussenseiter war von diesem Dorf und unglaubliche Mühe auf sich genommen hat, um ja den sozialen Kontakt mit diesen Menschen nicht müssen zu haben. Weil sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie Zeit mit anderen Menschen verbracht hat, nur Häme und Spott und Korrektur und Zurechtweisung gehört hat, wegen ihrer Männergeschichte. Die Frau, nachdem sie Jesus begegnet hat, rennt zurück ins Dorf und verkündet die frohe Botschaft am ganzen Dorf. so dass nachher viele an Jesus glauben, um der Worte der Frau willen. Also Jesus verändert radikal und ich glaube, das ist einisch mehr skandalös, was da gerade passiert. Ist euch klar, dass die erste Person, die dokumentiert die frohe Botschaft von Jesus verkündet, eine Frau ist von Samarien, nicht einmal eine Jüdin, die in Ehebruch lebt. Ist die erste Person, die Gott gebraucht hat, um seine gute Nachricht weiterzusagen. Das ist schockierend. Radikal. Wenn du ein Rabbi zu dieser Zeit gesagt hast, okay, lieber Rabbi, jetzt machen wir mal eine Übung mit dir. Mach eine Liste von Personen, die du denkst, dürften die frohe Botschaft von Gott weitergeben. Dürfen Mundstück sein von Gott. Ich glaube, der Rabbi hat zuerst Esel aufgeschrieben, bevor er die Frau genannt hätte. Weil er nämlich im Alten Testament gesehen hat, wie ein Esel Gottes Wort weitergibt. Der Rabbi hatte zuerst Esel gehabt, bevor er die Frau geschrieben hatte. Und ich glaube, so ist Gott. Im Alten Testament hat er einen Esel gebraucht für seinen Willen, hat einen Stock gebraucht für seinen Willen. Liebe Leute, wenn das irgendetwas macht mit mir, die Bibelstelle, der Dialog ist ein Druck wegnehmen. Und es gibt mir eine Gewissheit, Gott will mich brauchen. Wenn ich irgendwo zwischen Esel und Stock bin, dann kann Gott mich brauchen. So wie er die Frau radikal verändert hat. Klar, die Frau hat zuerst ihre Schuld bekannt und gesagt, er hat mir gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Sie hat erkannt, okay, ich habe etwas falsch gemacht. Hat das bereut und ist brauchbar gewesen für Gottes Reich. So ist Gott. Er will brauchen, jeden einzelnen Mensch. Es gibt nicht ein zu wenig gut, ein zu schlecht, ein zu weit weg, ein zu fest Frau, ein zu fest nicht Jude. Es ist alles gleich. Gott braucht Menschen. Und er verändert sie radikal. Das ist der nächste Punkt. Die Frau ist zurück eingegliedert worden in die Gesellschaft. Durch die Begegnung mit Jesus. Es hat nicht nur etwas Spirituelles gemacht mit ihr, sondern es hat auch etwas Praktisches gemacht mit ihr. Wenn die Frau gesagt hat, ich will nicht mehr alleine in der prallen Sonne da Wasser holen, nur dass ich nachher wieder dusche und am nächsten Tag wieder in der prallen Sonne muss da rauslaufen, um Wasser zu holen, ist auch das in Erfüllung gegangen. Weil die Frau wird nie mehr alleine müssen Wasser holen gehen. Sondern die ist jetzt ein Teil gewesen, ein reintegrierter Bestandteil von dieser Gesellschaft. Und ist auch so versöhnt worden, nicht nur mit Gott, sondern auch mit Menschen. So radikal hat Jesus die Frau verändert. Dass er Heilung gebracht hat auf so vielen verschiedenen Ebenen. Der vierte und letzte Punkt, den ich mit euch anschaue, ist aus dem Vers 42. Wir fangen bei 41 an, 42 lesen wir weiter. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus ist. Du musst es selber erleben. Ja, es stimmt, oder? Die Leute haben zu Jesus gefunden, dank der Frau, die gekommen ist und sie geholt hat und das Wort ihnen zum ersten Mal verkündet hat. Statt haben viele angefangen zu glauben, aber es ist nicht genug gut. Sondern sie müssen Jesus selber erleben. Und so ist es für dich heute Morgen genau so wahr. Du musst Jesus selber erleben. Es ist nicht genug gut, dass ich dir von Jesus erzähle. Gott braucht immer Menschen für seinen Willen. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen und ihr wahrscheinlich auch nicht, dass Gott am Sonntagmorgen persönlich gekommen ist und das Wort verkündet hat. Er braucht immer einen Menschen, um das Wort zum ersten Mal zu verkünden. Und es ist eine traurige Tatsache, dass du ein Leben lang sehr viel über Jesus weißt und ihn doch nie kennst. Und das ist ein Unterschied. Es langt nicht, dass du von Jesus weißt und dass du über Jesus weißt. Von mir aus die ganze Bibel auswendig weißt. Wenn du ihn nicht erlebst und ihn annimmst und eine Beziehung mit ihm lebst, bringt dir alles Wissen nicht. Du musst Jesus selber erleben. Wie die Menschen gesagt haben, liebe Frau, danke vielmals, dass du uns von Jesus erzählt hast. Jetzt haben wir ihn selber erlebt. Wir glauben, dass das der Christus ist und das macht einen Unterschied in meinem eigenen Leben. Und das ist genauso wahr für dich. Wir machen es jetzt so, ich möchte beten und dann tut der Uli noch ein Stück spielen, ein Zwischenstück, wo Zeit und Raum lassen, für uns alle zum Reflektieren und wirklich über diese Frage mal nachdenken. Weiss ich über Jesus oder kenne ich Jesus? Und es ist übrigens kein Problem, wenn du zu dem Schluss kommst, eigentlich weiss ich nur über Jesus, aber kenne Jesus gar nicht. Genauso wie er dieser Frau angeboten hat, trink von dem lebendigen Wasser, mach mich zur Quelle. Genauso bietet er es dir heute Morgen an. Und vielleicht ist das jetzt für dich der Moment, die Gelegenheit, die du gebraucht hast, um während dem Musikstück zu denken. Und du darfst dann für dich selber das Gebet zu Jesus sprechen und sagen, Jesus, ich will dich erleben, ich will dich kennenlernen. Von ganzem Herzen, ich weiß schon so viel über dich, jetzt will ich dich kennenlernen. Jetzt will ich es persönlich machen. Wenn du die Person bist, mach das unbedingt während dem Gebet. Wenn du die Person nicht bist, denk über die anderen Punkte nach. Zum Beispiel gerade, Jesus stillt Durst. Zu welcher Quelle gehst du deinen Durst stillen? Und du, wie die Frau, Schuld bekennen und sagen, ja, ich habe es dort gesucht, es tut mir leid, jetzt mache ich es nicht mehr. Und geh zu Jesus und mach ihn zur Quelle. Ich will beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein liebender Gott bist, wo so viele Barrieren durchbricht, nur zum Menschen erreichen, wo du ein Liebensherz für sie hast. Merci vielmal bist du am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Merci vielmal hast du alles gemacht, dass wir jetzt zu der Quelle vom lebendigen Wasser kommen können. Wir loben und preisen dich. Und du siehst jetzt einfach auch, wo jeder einzelne Mensch in diesem Raum gerade dran ist, was jeder Mensch braucht. Und ich bitte dich, tu jetzt dein Werk. Geh du um und zeig du, wo das Loch im Herz ist, wo wir probieren, andere Sachen reinzustopfen. Und hilf du uns, dich dort reinzutun. Wir loben und preisen dich. Wir erheben deinen heiligen Namen. Amen.